Ich möchte Sie ganz recht herzlich willkommen heißen beim zweiten Stadttag dieser Saison. Ich möchte an dieser Stelle auch Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Stadtfilter begrüßen und selbstverständlich Nathalie Rickli. Herzlich willkommen.
Danke.
Die politische Senkrechtstarterin und bestgewählte Nationalrätin hat letztes Jahr im Freudschen Versprecher hat einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten und hat vorübergehend müssen sich von ihren beruflichen und politischen Verpflichtungen zurückziehen. Inzwischen ist die SVP-Politikerin, wie man sieht, wieder in den Alltag zurückgekehrt und scheint den Spagat zwischen Berufs- und Politalltag leicht wieder zu bewältigen. Wie früher engagiert sie sich in der Medienpolitik und macht sich für gleich lange Spiesse von privaten und staatlichen Sendern stark. Nebendran kämpft sie für die Verschärfung des Strafrechts und Stärkung der öffentlichen Sicherheit. Wie organisiert Nathalie Rickli ihren Alltag zwischen öffentlichem Auftritt und persönlichen Interessen? Gibt es da noch ein Privatleben? Was betrachtet sie als ihre grössten Erfolg? Was als schwierigere Phase oder gar als Niederlage? Als Parlamentarierin befindet sie sich als 37-Jährige jetzt bereits in der Hälfte von der laufenden Legislatur, also in der Halbzeit. Und vielleicht erfahren wir noch etwas, was ihre Ziele sind, über die Legislatur aus. Das und anders, wenn Sie wollen, können wir heute Abend miteinander diskutieren. Wir haben im Vorfeld ein bisschen müssen um Wort feilschen, wo es darum gegangen ist, wie kündigen wir Nathalie Rickli an. Wir vom Stadttag haben natürlich besonders Interesse gehabt, Nathalie einzuladen, weil sie ja jetzt auch wahrscheinlich ein schwieriges Jahr hinter sich hat. Es hat uns Wunder genommen, wie geht es ihr? Wie ist sie mit der Krise umgegangen? Was hat sich in ihrem Leben allenfalls verändert? Hat sie heute eine andere politische Sichtweise als früher? Gerade weil ihre Partei ja auch den Begriff Scheininvalidität prägt hat. Das Thema Menschen, die krank sind, die man vielleicht nicht gerade so auf Anhieb sieht. Das hat uns Wunder genommen. Nathalie, du selber hast betont, du willst das Thema Burnout nicht zu fest gewichten. Andernfalls würdest du lieber nicht mitmachen oder dich sogar zurückziehen aus dieser Veranstaltung bzw. einfach nicht dabei sein. Ist es schwierig für dich, über persönliche Rückschläge oder über so einen gesundheitlichen Rückschlag in der Öffentlichkeit zu reden?
Zuerst einmal guten Abend miteinander. Du hast schon gesagt, es ist ein persönlicher Rückschlag, sehr persönlich. Und darum sollte es auch persönlich bleiben, privat. Und ich habe extrem Mühe, weil alle Journalisten immer wieder eigentlich mit mir über das diskutieren. Und eigentlich bin ich eine Politikerin und sollte über Politik reden. Und es haben dann verschiedene Journalisten, wo ich zurückgekommen bin, ein Interview wählen und gesagt, ja, aber das müssen Sie unbedingt. Sie können dann auch noch ein paar politische Fragen stellen, aber Sie wollen unbedingt zum Burnout. Dann habe ich gesagt, das gibt es nicht. Dann haben sie gesagt, gut, dann können wir das Interview nicht machen. Gut, das ist für mich okay. Aber wenn natürlich das Interesse grösser ist an meiner Gesundheit oder Krankheit beziehungsweise also an meiner Politik, dann stimmt ja auch etwas nicht. Da kann man ja mit Fachleuten zum Beispiel reden. Ich habe im Februar, als ich zurückgekommen bin, zwei grosse Interviews gegeben, im Sonntagsblick und im Puls, im Fernsehen. Und ich habe dort sehr detailliert Stellung genommen, auch viel Persönliches von mir preisgegeben und hier angekündigt, das lange, ich gebe kein weiteres Interview mehr dazu. Und ich bin gut gefahren damit. Und die Leute, muss ich sagen, die Leute akzeptieren das auch. Und wenn man mich persönlich darauf anspricht oder im persönlichen Umfeld, dann kann ich sehr gut darüber reden.
Regt es jetzt ein bisschen auf, dass ich mit dieser Frage jetzt gerade einsteige?
Ich habe gewusst, dass du mit dieser Frage einsteigst. Das ist keine Überraschung. Und ich glaube, so konnte ich das eigentlich auch beantworten. Wenn die Leute eigentlich an dem mehr interessiert sind als an meiner Politik, dann stimmt auch etwas nicht, oder? Aber persönlich kann ich da sehr gut drüber reden. Aber man muss sich einfach vorstellen, wenn ich jetzt so heute gross drüber rede, dann heisst es, morgen im Lampot oder welche Zeitung heute Abend da ist, sie spricht erstmals und dann kommt gerade der nächste Journalist, der wieder etwas will. Und das will ich nicht. Es geht ja für mich darum, vorzuschauen und nicht immer Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.
Aber darf ich jetzt fragen, wie geht es dir ein Jahr nach dem Rückschlag oder ein gutes Jahr?
Es geht so wie gut. Mhm. Es ist ein Weg, ein langer Weg. Es ist nicht so, dass man sagen kann, auf den Knopf drücken, es kommt und es hört dann wieder auf. Es ist ein Prozess. Aber ich habe viel gelernt und viel mitnehmen.
Und hast du das Gefühl, du kannst dein Leben heute wieder so leben, wie bevor dir das passiert ist? Oder hast du grundlegende Sachen in deinem Leben geändert? Oder eben auch neue Sichtweise auf die Welt und aufs Leben entwickelt?
Man sollte viele Sachen ändern, aber ich mache es zum Teil und zum Teil eben nicht. Es ist sehr schwierig im politischen Alltag. Als Nationalrätin ist man ja 4x3 Wochen allein in Bern in dieser Session. Dann zwischendrin die Kommissionssitzungen, die Abendveranstaltungen, wie heute zum Beispiel. Oder? Und was ich immer noch zu wenig schaffe, ich schaffe es zu wenig Nein zu sagen. Mhm. Und da muss ich mich immer wieder daran erinnern. Da habe ich aber auch ein gutes Umfeld, wo mir das immer wieder sagt.
Nein sagen, ist das schwierig, weil du allen recht machen willst, weil du dich allen gegenüber irgendwo in einer Verpflichtung fühlst oder weil es dir auch gefällt, gegenüber halt auch im Rampenlicht stehen?
Ich finde es vor allem auch eine Verpflichtung. Oder? Das ist ja auch mein Job und ich bin da für die Leute. Eben gestern zum Beispiel war ich wieder am Podium gewesen, an einer Sessionsveranstaltung. Aber ich muss mir dann einfach immer wieder sagen, wenn ich zu viel für andere mache und zu viel andere da bin und zu wenig auch für mich schaue und meine Gesundheit, dann kann ich schlussendlich gar nicht mehr an so Veranstaltungen gehen. Das habe ich jetzt das letzte Mal kennenlernen. Mhm. Aber es ist so ein bisschen Balance finden.
Wann merkst du, dass es zu viel wird?
Ja, dann, wenn ich zu viel zugesagt habe.
Ist es dann, wenn es schon fast wieder zu spät ist? Ja. Oder hast du eine Strategie entwickelt, dass du es rechtzeitig merkst, bevor du zu viel Ja sagst?
Ja, das merkt man schon. Ja. Aber wenn man dann die Veranstaltung hat, eben, dann sagt man in der Regel ja nicht ab, oder? Ausser wenn... Also wenn da ganz dringende Sachen sind. Aber das ist natürlich das Problem auch im Vorfeld gewesen, oder? Dass ich eigentlich immer alles gemacht habe und nicht Nein gesagt habe.
Mhm. Eben, aber du sagst ja jetzt, es fällt dir immer noch schwer, Nein zu sagen.
Das hätte ich dir müssen absagen. Ich wollte dir absagen, weil sie gesagt hat, sie könnte das an als Burnout. Dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich nicht. Dann hat sie gesagt, ja nein, wir finden schon einen Weg. Ich hätte da zum Beispiel jetzt abgesagt, wenn du nicht gesagt hättest.
Okay.
Wir reden auch über Politik.
Wir freuen uns natürlich, dass du da bist und hoffen natürlich, dass du auch einen Weg weiterhin findest, eben rechtzeitig. Eben, ich denke, Burnout ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, dass man muss rechtzeitig erkennen, wo es dann vielleicht zu viel wird, oder? Also du bist ja jetzt, was ich gesehen habe, auf Facebook wieder sehr präsent, postest vieles auch, was jetzt in der Politik abgeht. Du hast 5'000 Freunde dort. Das ist ja so ein bisschen das Omnipräsente auf allen Kanälen. Man hat das auch diskutiert, nicht jetzt nur in deinem Fall, auch von anderen Leuten, die überlastet sind, die eben so viel Druck aus der Öffentlichkeit spüren. Hast du dort etwas verändert? Gehst du nur noch einmal auf Facebook am Tag? Oder wie handelst du jetzt das? Vielleicht auch als Tipp für Leute, die ein bisschen gefährdet sind.
Ja, oder wenn man so ein Burnout hat oder so, das ist ja nicht... etwas, sondern das ist so ein Puzzle, oder? Verschiedene Puzzlesteine, die irgendwo zusammenkommen. Und das ist nicht für alle gleich. Aber sicher die permanente Erreichbarkeit, das ist für viele Leute heute das Problem. Oder auch, das fängt schon bei den Jungen an, die immer erreichbar sind. Aber die merken dann auch gar nicht, dass es irgendwann vielleicht ein Problem wird. Weil die Jungen heute, die wachsen ja mit dem auf, oder? Mhm. Während wir, sage ich mal, erst ein bisschen später dazugekommen sind. Aber das ist halt auch individuell, das muss jeder ein bisschen für sich selber wissen. Aber sicher gut, mal abzuschalten, das mache ich jetzt zum Beispiel gerne, mal einen Tag wandern.
Mhm. Melchseefrut bist du
genau. Da mache ich auch noch ein Foto posten auf Facebook. Ja, aber dass man dann eben das Handy mal weglässt oder in die Natur geht.
Dann nimmst du es gar nicht mit?
Es kommt darauf an. Mhm. Ich kann, wenn ich zu Hause bin, wenn ich in der Schweiz bin, dann bin ich eigentlich meistens erreicht. Was ich kann, wenn ich ins Ausland gehe, in die Ferien, dann kann ich gut abschalten. Mhm. Aber in der Schweiz ist man halt immer irgendwo... Und was mir gelingt, ist eben in den Bergen. Beim Wandern oder beim Skifahren, da kann ich relativ gut abstellen. Mhm. Abstellen und das Handy auch abstellen.
Und das heisst, du machst jetzt ein bisschen mehr Ferien, gehst Wochenende ein bisschen mehr, bewusster, auch ein bisschen weg
von da. Ich versuche es, ja.
Yoga ist ein Thema, habe ich glaube
ich auch
mitbekommen. Tut das gut? Ist das, findet man so ein bisschen wieder zur inneren Ruhe?
Ja, so ein bisschen zur Ruhe. Also es ist eben auch zum Beispiel, wenn es Session ist, kann ich nicht ins Yoga 3 Wochen. Mhm. Oder wenn so gewisse Sachen, Veranstaltungen sind am Mittwoch, dann ist man wieder mal immer am Mittwoch, am Monat nicht gewesen. Und da gilt es halt eben wirklich auch zu schauen, dass man halt vielleicht das an einem anderen Tag macht. Ja. Mhm. Aber Sport, ich meine, Sport ist wichtig. Mhm. Bewegung, Natur, bei Yoga, für alle.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in deiner Gilde, eben so im Nationalrat, noch andere Leute ein bisschen gefördert sind mit dieser ewigen Erreichbarkeit, oder? Ist das ein Thema unter Nationalratskollegen, dass, eben, dass man über Stress und man kann nicht abschalten, diskutiert? Oder ist das etwas, wo jeder so für sich selber ausmacht?
Ja, ich glaube, es muss auch jeder für sich selber ein bisschen ausmachen, oder? Aber man tauscht sich sicher aus. Aber ich glaube, jetzt in der Politik oder Wirtschaft muss einfach sehen, es ist ein hektisches Business. Mhm. Und das weißt du als Journalistin auch, oder? Als und Politiker. Ich meine, die brauchen sich ja gegenseitig, oder? Journalisten müssen Politiker erreichen, Politiker wollen ihre Statements abgeben, oder? Also, ja. Und dann gibt's
also, es bleibt dann gar nichts anderes übrig, als immer erreichbar
sein, also,
sagst du,
oder? Nein, nein, das nicht. Das also, ich zum Beispiel, wenn ich nicht will, dann nehme ich kein Telefon ab. Mhm. Dann rufe ich aber auch nicht zurück. Mhm. Also, das habe ich mittlerweile relativ gut im Griff. Es sind ja auch so Peaks von den Themen oder Abstimmungen oder so. Mhm. Aber also, ich mache bei vielem nicht mit.
Und,
ich
und
so
hast viel... nicht Angst, dann irgendwann Hinterbänklerin zu werden? Oder
nein, so. Und ich habe so viele Medientermine und Interviews abgesagt in den letzten 1-2 Wochen, weil ich einfach so viel hatte. Mhm. Es ist ja schön, dass ich mir die Freiheit nehmen kann. Oder ich weiß, es gibt Politiker, die wirklich um Aufmerksamkeit kämpfen und gerne mal irgendwie ein Interview geben wollen. Oder? Also, ich glaube, ich bin da schon in einer privilegierten Situation. Mhm. Vielleicht, ja, vielleicht ändert das ja mal.
Ja, genau.
Aber dann muss man auch sagen, ist eben Social Media ist zum Beispiel halt etwas, wo man auch das selber kann nutzen kann. Wenn man nicht so ein Interview geben kann, dann kann man seine Meinung unzensiert posten.
Unzensiert, genau. Apropos unzensierte Medien. Weg von der elektronischen hin zum Print. Du bist ja nicht nur Nationalrätin, du bist auch in der Medienbranche tätig. Du bist auch, also rechte Zeit, bevor du in den Nationalrat kam, bist da auch Lokalpolitikerin gewesen und hast dich ums Geschehen und um Bedürfnis von Winterthur gekümmert. Du hast, ich gehe jetzt mal davon aus, bist sicher auch stolz gewesen darauf, dass Winterthur eine eigene unabhängige Zeitung hat. Und mit dem ist es jetzt vorbei. Tamedia hat den Lampot geschluckt. Wie ist die Botschaft bei dir angekommen?
Es war zu erwarten, dass der Lampot verkauft wird, oder? Also, wenn man das ein bisschen verfolgt hat. Ich selber bedauere es. Ich habe das immer gut gefunden, dass es eine unabhängige Zeitung gibt für Winterthur. Der Lampot gehört zu Winterthur.
Lies ihn noch?
Ja, ich habe ihn abonniert. Meine Mutter hat lange den Lampot vertreibt, die Zeitung vertreibt. Ich habe sogar mal im Lampot geschafft, im Zeitschriftenverlag, weil ich immer eigentlich in der Medienbranche geschafft habe. Mhm. Auch am Garmarkt. Also, da habe ich wirklich einen Bezug. Was man halt muss sagen, ist, wegen dem ganzen Medienwandel spielt sicher die lokale Berichterstattung spielt im Lampot oder auch in anderen Regionalzeitungen eine Rolle. Aber der nationale Bereich sieht man halt schon, das ist weitgehend abdeckt durch irgendwelche Mäntel, durch Redaktionen, die von Zürich auskommen oder durch SDA-Berichterstattungen. Also wenn, dann hat man so eine Zeitung meistens noch wegen dem lokalen Teil, oder? Und da hoffe ich jetzt natürlich und wünsche mir auch, dass der so erhalten bleibt. Und das sind ja Zeichen positiv. Mhm. Wie ich im Lampo da lesen konnte, wie der Pietro Supino da letzte Woche auf dem Stuhl gesagt
hat. Vor einer Woche im Stadttag war und darüber geredet hat. Ja, einerseits ist ja da die wirtschaftliche Situation. Mittelgrosse Zeitungen müssen ums Überleben kämpfen und verschiedene Strategien abwägen. Andererseits aber geht ja, sage ich jetzt mal, nimmt mich wunder, was du meinst, die Medienvielfalt auch wieder ein Stück weit zugrunde, oder? Eben der Mantelteil, den du angetönt hast, der wird dann irgendwann einmal von ein paar wenigen Redaktionen dominiert. Man kann überall dann einfach das Gleiche lesen. Ist das nicht schade?
Ja, das ist mega schade. Das bedauere ich außerordentlich. Ich bin auch noch Vizepräsidentin der Aktion Medienfreiheit. Wir setzen uns ein für Medienvielfalt, aber eben auch für Medienfreiheit und dass Medien frei und dass sie vor allem auch unabhängig sind und nicht vom Staat abhängen. Oder? Mhm. In den Medien ist es halt zunehmend so, die haben jetzt die indirekte Presseförderung, das ist die Posttaxenverbilligung. Da prüft jetzt aber im Moment das Parlament bzw. der Bundesrat eine direkte Medienförderung. Und das finde ich ganz eine schlechte Entwicklung. Und im Fernsehbereich ist es ja bereits so, dass wir
1,3
Milliarden Gebühren bereits zahlen und nicht nur die SRG-Gebühren finanziert ist, sondern auch private, also Radio Stadtfilter, ich glaube, irgendwie mit 300'000 Franken. Und das ist ja, oder das finde ich eigentlich eine bedauerliche Entwicklung, dass wir viele Medien haben, die staatlich finanziert sind. Sicher haben die Medien ein strukturelles Problem, oder? Immer weniger Leute lesen Zeitung, Print, und sind bereit, da etwas zu zahlen. Und das Internet war gratis gewesen. Also da haben viele Verleger haben aus meiner Sicht in der Schweiz auch Fehler gemacht. Mhm. Also zum Beispiel, die einen sind gar nicht online. Der Lampot hat wenig zum Beispiel online, das stärkt natürlich den Print. Andere, speziell Tamedia, die sind 20 Minuten, Tage etc., die sind sehr online, was natürlich viel User gebracht hat im Internet, aber das hat nicht unbedingt richtig können refinanziert werden mit der Online-Werbung, weil die nicht so läuft wie im Ausland. Also, aber ich glaube, man hat da wirklich auch die Probleme gemacht und jetzt müssen die Verleger einfach einführen, die sogenannte Paywall, dass man muss zahlen. Also ich finde es verständlich, dass man will, dass er für etwas gezahlt wird, aber ob das so umsetzbar ist, das ist ganz
schwierig. Nachdem es jahrelang gratis angeboten hat, ist es natürlich schwierig, einen Rückzug zu machen.
Und ich würde mir Weil wir ja die strukturelle Mandel haben etc., ist mir lieber, dass wir vielleicht nur 2, 3, 4 Medien haben, aber wirklich in Medienvielfalt. Es bringt nichts, wenn man Zeitungen künstlich am Leben erhalten, eben mit indirekter Presseförderung, am Schluss noch eine direkte Presseförderung, dass es dann so ein bisschen ist wie im Radio. Und inhaltlich ist es dann mehr oder weniger das Gleiche. Also da muss man es nicht staatlich subventionieren.
Also Medienvielfalt muss rendieren, sonst muss man sie zu Grabe tragen.
Ja, also die Frage ist einfach, es ist immer auch die Frage, was wünschen die Konsumenten, oder? Das Produkt ist dann erfolgreich, wenn es Leute hat, die das Produkt kaufen wollen, die es konsumieren wollen. Und dann sind sie bereit, etwas zu zahlen. Darum glaube ich zum Beispiel persönlich auch noch an Sonntagszeitungen, die nach wie vor gut laufen. Das ist ein gutes Produkt, da sind die Leute noch bereit, etwas zu zahlen am Sonntag. Ich glaube auch noch, dass es Wochen- oder thematische Zeitschriften gibt, wo die Leute etwas bereit sind zu zahlen. Aber dann müssen die Verleger auch innovativ sein. Mhm. Und wenn es dann einfach so ist, dass man irgendwie das staatlich noch subventionieren muss, dass es unter einem Deckmantel verschiedene Regionalzeitungen gibt, die alle noch gibt, aber inhaltlich ist das Gleiche, dann bin ich dagegen, dass man das macht.
Das Gefühl, der Lampot hat Fehler gemacht, dass es so weit hat müssen kommen.
Ich kenne ja das Business, das Interne, die Zahlen kenne ich natürlich zu wenig, aber vielleicht hat man da schon zu lange zugewartet. Oder man hat sich halt schon früh an Tamedia angebunden. Vielleicht war das ein Fehler gewesen. Mhm. Oder mit dem Vorkaufsrecht. Es ist ja logisch gewesen, dass Tamedia das wird nutzen. Und vielleicht wäre es von Vorteil gewesen, wenn jemand Unabhängiges den Lampot gekauft hätte.
Zum Beispiel der Herr Blocher?
Zum Beispiel der Blocher.
Da wärst du voll dafür gewesen.
Ich bin für Medienvielfalt. Und wenn es Leute gibt, die Medienvielfalt ermöglichen, eine unabhängige Zeitung, finde ich das super. Mhm. Ich denke, das muss man immer zu gut halten. Man muss ja ihn nicht gut finden oder die SVP. Aber dank ihm gibt es zum Beispiel in Basel die Batz noch, und wo ja inhaltlich als qualitativ gut bewertet wird. Mhm.
Mhm. Okay, gut. Bleiben wir mal. Wir wollen ja dann auch noch ein bisschen auf das nationale Paket kommen. Bevor wir das machen, würde ich noch gerne schnell bei einem aktuellen Anlass hier in Winterthur noch bleiben. Vor 2 Wochen hat es eine Demo gegeben. Tanz dich frei. Ein paar hundert oder einige hundert Leute haben im Stadtzentrum für Freiräume gekämpft, demonstriert. Und es hat natürlich auch noch ein paar Vertreter vom Schwarzen Block dabei gehabt. Im Nachhinein hat man müssen sagen, oder haben viele Stimmen gesagt, dass unverhältnismäßig harter Einsatz von der Seite der Polizei stattgefunden hat, mit Gummischrot und Wasserwerfer. Wie würdest du das beurteilen?
Ich finde, der Polizeieinsatz war richtig. Ich glaube, es war nur so möglich, dass es keine Eskalation gab. Weil wenn wir schauen, in Winterthur, da haben wir schon seit Jahren oder schon seit 10 Jahren, seit ich aktiv bin in der Politik, ein Problem mit den Linksextremen, die Häuser besetzen, die Demonstrationen machen. Und unter der alten Stadtregierung war es also so, dass die Polizei nicht eingreifen
konnte. Du meinst unter dem Ernst Wohlwend?
Er war hier Stadtpräsident, der Michael Künzli ist hier Polizeivorsteher gewesen. Und da hat es einfach immer geheißen, wegen der Verhältnismäßigkeit tun wir nicht eingreifen. Jetzt hat man sich für den anderen Weg entschieden. Und ich finde das der richtige Weg. Weil, also ich finde einfach, das ist null Toleranz. Wenn man da irgendwie mit Gewalt auf Polizisten losgeht, wenn man irgendwie Zeug kaputt macht, das ist einfach nicht in der Ordnung.
Es sind aber sehr viele Unbeteiligte, die einfach eingekesselt wurden, ja, und hätten sich nicht mehr können befreien aus der Situation.
So eine meine Schwester zum Beispiel, die da ist, und ihre Freund, die wollten einen Ausgang. Und es ist für die tatsächlich nicht mehr möglich, sich zu bewegen. Aber da muss man ja nicht der Polizei Schuld geben, sondern das war eine illegale Demonstration gewesen. Also Demonstranten, muss sich das vorstellen, Demonstranten haben demonstriert für mehr Freiraum, für Jugendliche. Und was ist passiert? Die Jugendlichen, die ganz normal haben wollen in den Ausgang, die haben nachher ein Problem gehabt. Mhm. Also das zeigt ja den Widerspruch. Also ich denke, den Fehler muss man bei dieser Demo suchen. Es ist eine illegale Demo.
Also du hast das Gefühl, es ist einseitig, ganz klar voll. Die Polizei hat richtig gehandelt, bei den Demonstranten ist definitiv der Fehler.
Der Fehler ist, es war eine illegale Demonstration, die nicht bewilligt war, und die Polizei hat gesagt, sie wird eingreifen. Ich meine, die Sachen, die jetzt passiert sind, die rausgekommen sind, ist total unschön.
Ja, und eine Unbeteiligte ist fast auf einem Auge erblindet.
Das ist Tragödie, oder? Aber wenn man weiss, dass eine unbewilligte Demonstration ist und dass die Polizei wird durchgreifen, und das haben sie angekündigt im Vorfeld, dann trägt man halt einen Teil von seiner Verantwortung. Und was ich bin zu dem Zeitpunkt nicht am Bahnhof gewesen, ich bin dann nach Mitternacht auch selber noch am Bahnhof gewesen. Und dann ist das Schlimmste eigentlich durch gewesen. Aber wenn das so war, wie ich gelesen habe und gehört habe und dann gesehen habe im Fernsehen, dass die wirklich mit diesen Pyros auf die Polizisten los sind, also das muss man auch sehen, die Gewaltbereitschaft, die da vorhanden war, da kann man natürlich schon sagen, es sind vielleicht, eben der Herr, die Kerne sind vielleicht 20, 30 Extremisten gewesen und die anderen sind friedlich gewesen, aber es läuft ja immer gleich ab. Mhm. Die schützen sich natürlich, indem das rundum die sind, die wirklich daran glauben, dass die ein bisschen friedlich tanzen wollen. Aber in dem Sinne war es richtig, weil es ist nichts Schlimmeres passiert. Mhm. Und in der Vergangenheit, immer wenn es die Häuserbesetzungen gab und die Demonstrationen, ist es eskaliert.
Es hat aber gleich Leute, die für mehr Freiraum demonstrieren, die sagen, es läuft viele Sachen zu dirigistisch, zu bürokratisch ab. Was sagst du zum Anliegen selber von denen, die ja in guter Absicht eigentlich für etwas einstehen wollen?
Also ich meine, die Jungen haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Freizeitmöglichkeiten, sich zu entfalten, und darum finde ich die Forderung, verstehe ich die Forderung nicht.
Mhm. Du bist zwar noch immer eine junge Politikerin, gehörst aber nicht mehr ganz zu der Jugend. Weißt denn du genau, was die Jungen wollen?
Der Vorteil ist ja wirklich, in der Politik ist man selbst mit 36, bin ich übrigens noch, weil das ist im November 37.
Excuse, noch nicht wollen.
Der Vorteil ist wirklich, dass man da auch noch mit 36 jung ist. Also tatsächlich gehe ich natürlich nicht mehr in Ausgang, weil ich das früher auch gemacht habe. Aber ich
habe
natürlich, du, meine Schwester, die ja erst 19 ist, einen guten Kontakt auch. Und ich glaube nicht, dass die ein grosses Problem haben mit dem Freiraum. Mhm. Also es ist vielleicht einfach eine politische Forderung, aber es ist ja auch von diesen linken Kreisen, die wollen ja den Kapitalismus überwinden etc. Ich glaube, irgendwie hört das vielleicht einfach nicht auf, dass die da einfach stehen geblieben sind. Aber die Realität sieht für mich anders aus. Okay. Und was ich auch finde ist, wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land, oder? Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann darf er die Meinung äußern, darf für das einstehen. Man kann auch den Antrag stellen für eine legale Demo. Das habe ich absolut kein Problem. Mhm. Aber es geht nicht, dass man eine illegale Demo macht und nachher auch noch Gewalt ausübt.
Mhm. Jetzt steht auf deiner Homepage, sind drei ganz wichtige Werte vertreten, für die du einstehst. Das sind Werte Freiheit, Sicherheit, Unabhängigkeit. Jetzt gerade bei diesem Beispiel sieht man, Freiheit und Sicherheit, die widersprechen sich oft. Oder die einen kämpfen für mehr Freiräume. Umgekehrt muss die Polizei für den Schutz der Bevölkerung sorgen. Es gibt andere Beispiele wie Gewerbefreiheit, Alkohol an Jugendliche verkaufen, hat es heute gerade wieder eine Untersuchung gegeben. Und gleichzeitig muss man die Jungen schützen vor zu viel Alkohol. Gehen wir weiter, Finanzplatz, da haben ein paar Banken haben einfach ihre Freiheit ein bisschen sehr ausgenutzt und die Leidtragende ist dann die ganze Gesellschaft. Auch da braucht es eine Finanzpolizei, die für die Sicherheit sorgt, wie die FINMA und so weiter. Kommst du da nicht manchmal in Konflikt? Freiheit versus Sicherheit, das widerspricht sich doch in vielen Fällen.
Ja, du hast völlig recht. Das ist, ich würde es immer ein bisschen als Spagat bezeichnen, oder? Die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Freiheit finde ich etwas Wichtiges. Und es ist wichtig für unser Land, dass Bürger auch frei sein können, dass der Staat eigentlich möglichst wenig macht, dass sich Bürger entfalten können.
Was heisst für dich Freiheit?
Dass der Staat möglichst wenig Vorschriften macht ins Leben, also wie man das Leben leben will. Mhm. In der Familienplanung, da haben wir zum Beispiel jetzt dann im November die Abstimmung über die Familieninitiative, wo es einfach nicht darum geht, dass man zum Beispiel einseitig, die können etwas an den Steuern abziehen, wo Kinder fremdbetreuen lassen, sondern dass auch denen soll möglich sein, etwas abzuziehen, wo sie sich freiwillig entscheiden, nämlich unsere Kinder selber betreuen. Oder dass es nicht geht, dass der Staat immer mehr Vorschriften macht, wenn es kein Alkoholgesetz, um welche Zeit dass man Alkohol kaufen darf, wie viel das Alkohol darf kosten, wie lange die Läden dürfen offen haben. Eben, das absurdeste Beispiel haben wir ja gerade in der letzten Abstimmung, dass der Staat noch kommt und sagt, Bratwürste dürfen wir nicht mehr verkaufen. Ich meine, das ist eine schleichende Entwicklung und der Staat und zunehmend Politik wird zunehmend den Bürger bevormunden. Mhm. Was er macht, um welche Zeit, inhaltlich, und es wird dann auch noch kontrolliert und da wehre ich mich dagegen. Mhm. Aber Sicherheit ist gleichzeitig für mich die oberste Aufgabe vom Staat, oder? Und da geht es ja darum, wo ich mich zum Beispiel dafür einsetze, dass man eben Opfer schützt von Gewaltstraftaten oder Kinder, die missbraucht werden, etc. Da geht es um Sicherheit, oder? Und Freiheit wäre ja da zum Beispiel beim Täter, oder?
Mhm.
Und da
Freiheit muss man anders ansetzen, das Beruf, oder? Den Beruf auszuüben, oder? Genau, Ort, oder? Wo man mit Kindern zu tun hat.
Und da ist zum Beispiel bei der Abwägung, dass man sagt, der Täter, der Kind missbraucht, der hat seine Freiheit verwirkt, oder? Da geht es darum, das Kind zu schützen, oder? Also da ist es zum Beispiel für mich klar. Mhm. Aber eben sonst in Alltagsfragen geht es auch um Freiheit.
Mhm. Die Ansichten sind ja natürlich oft auch verschieden. Wo hört die Freiheit vom anderen auf? Wo die Sicherheit für den Rest? Du hast jetzt gerade in der letzten Session, habt ihr darüber bestimmt, wie es weitergeht mit dem Pädophilenregister. Weißt du schon, wann das zur Abstimmung kommt?
Du meinst, die Volksinitiative, Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen? Ich glaube, im Mai. Es hat aber relativ viele Abstimmung jetzt, schon im März und ich glaube im Mai oder vielleicht September.
Das ist ja auch so ein bisschen eine von deinen, da wirst ja du vor allem ein bisschen die Fahnenträgerin von diesem Thema sein. Du hast ja das, glaube ich, lanciert.
Ich bin nicht im Initiativkomitee. Das
aber du sagen, hast dort dich stark für
eingesetzt. Unabhängige Frauen, genau. Und ich habe das Anliegen unterstützt. Ich finde, es ist so ein wichtiges Thema und ich kann nicht verstehen, dass Politik das von sich aus nicht aufnimmt. Da geht es wirklich darum, die Schwachen zu schützen, da konkret, dass man sagt, jemand, der Kinder oder auch Abhängige missbraucht hat, soll nicht mehr mit Kindern oder Abhängigen, z.B. Behinderten etc. arbeiten. Und es ist für mich einfach, entspricht einfach einem gesunden Menschenverstand. Wenn ich sehe, was da für Opposition kommt aus Bern, kann ich das nicht verstehen. Mhm. Und wenn ich diesen Frauen einen Support geben kann, politisch, dann mache ich das gerne. Ich mache es auch aus Überzeugung.
Es liegt ja oft daran, dass vielleicht du ein anderes Menschenbild hast als jetzt gerade bei Vertreterinnen und Vertreter von der Linken. Hast du ein Hardliner-Menschenbild? Also wie siehst du den Menschen und seine Neigung zum Bösen?
Ich will mich jetzt nicht irgendwie als Hardliner bezeichnen, das Hardliner-Menschenbild. Man soll die Leute leben lassen. Oder? Aber da haben wir es auch wieder zu tun mit Freiheit zum Beispiel. Oder die Freiheit hört natürlich dort auf, wo ein Mensch jemand anderem schadet. Und dort kommt der Staat zum Zug mit der Sicherheit. Und da bin ich einfach vehement auf der Seite von der Schwächeren und auch von den Opfern. Oder in dem konkreten Fall, den wir jetzt auch haben, geht es ja darum, erst Täter wird es immer geben, also wird es wahrscheinlich auch immer Opfer geben. Aber wir haben es in der Hand, Wiederholungstäter zu verhindern. Also es Opfer gibt von Wiederholungstätern. Und darum setze ich mich da so dafür ein. Und es ist ja eigentlich tragisch, was alles muss passieren, bis Politik handelt.
Also setzt dich für das Opfer ein, das kann man nachvollziehen. Was ist denn, wenn ein Täter durch eine Therapie dann doch irgendwo zur Raison kommt und vielleicht nochmal eine Chance verdient hätte? Hat so ein Täter einfach gar keine Chance mehr, sich zu bessern?
Doch. Ein Täter hat eine Chance, sich zu bessern, wenn eine Therapie effektiv anschlägt. Und man kann sagen, man ist sicher, dass er nicht mehr rückfällig wird.
Aber kann die Garantie
jemand geben? Ja, sagen eben alle, ja, die Sicherheit kann niemand geben. Da muss man ehrlich sagen, also wenn man nicht sicher ist, dass er niemand mehr missbraucht, vergewaltigt, umbringt etc., dann darf man ihn eigentlich nicht mehr rauslassen. Mhm. Aber das widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention und ist im Parlament leider auch nicht durchsetzbar. Obwohl es für mich ist es eigentlich logisch. Also bin ich an und habe jetzt verschiedene Vorstellungen formuliert und habe gesagt, man muss die Hürden erhöhen, bis einer raus kann. Also das heisst sicher, zuerst kommt aus meiner Sicht einfach mal eine Strafe. Heute muss man ja sehen, wenn jemand ganz, ganz gefährlich ist und schlimme Delikte gemacht hat und er könnte verwahrt werden, er ist aber psychisch gestört, dann heisst es einfach, er wird therapiert, er kommt gar nicht ins Gefängnis. Ausser ist ein Therapieplatz im Gefängnis. Das ist für mich der falsche Ansatz. Eine Strafe muss auch noch eine Strafe sein. Weil Strafrecht ist ja für das da. Stichwort Sühne, oder? Strafgesetzbuch tut auch Gerechtigkeit schaffen, oder? Jemand hat etwas Schlimmes gemacht und man soll das durch eine Strafe auch irgendwo für die Opfer und die Opferfamilie können Gerechtigkeit herrschen. Das steht für mich zuerst. Und dann soll man einen Täter auch therapieren, wenn man aber sieht, dass es nichts nützt, dann muss man einen unbedingt reinlassen und auf keinen Fall rauslassen. Und wenn man dann die Hürden erhöht und sagt, ich habe es jetzt so formuliert in meinem Vorstoss, es muss eine praktische Sicherheit sein. Die Gutachter müssen können sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit macht er das nicht mehr. Wohl, dann finde ich, man kann einen Ausländer resozialisieren. Heute ist es aber umgekehrt. Heute kann man einen nur verwahren, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er rückfällig wird. Und eigentlich muss man sie umkehren. Wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass einer nicht rückfällig wird, lässt man ihn überhaupt raus. Also ich bin nicht per se gegen Therapien, überhaupt nicht.
Aber du willst einfach die Hürden massiv höher setzen.
Ja, und ich muss auch sagen, ich meine, wenn wir die Fälle anschauen, die Adeline, die umgebracht worden ist, Marie, die Lucy, jeden Tag werden Dutzende von Opfern abgeschlagen, vergewaltigt etc. Also das spricht ja eigentlich dafür, es stimmt einfach etwas nicht.
Umgekehrt haben wir das Problem, das ist gerade gestern ein Beitrag in der Rundschau gekommen, die Gefängnisse sind total überfüllt, die Leute, die dort arbeiten, sind komplett überfordert. Die zuständigen Sicherheitsbehörden flehen und haben kein Geld, um neue Gefängnisse zu bauen, weil es gibt kein Lobby für weitere Gefängnisse und weitere Sicherheitsmassnahmen. Das Geld ist ja sowieso immer ein kleines Problem und die SVP ist ja die ja auch gerne auf die Sparbremse drückt. Was gibt es denn da für Rezepte?
Die Frage ist, es ist eine Frage der politischen Prioritäten, oder? Was sollte der Staat machen? Und wie ich schon gesagt habe, Sicherheit ist aus meiner Sicht die oberste Aufgabe vom Staat. Also sollte der Staat oder die Kantone, die ja den Vollzug finanzieren, auch dort prioritär handeln. Man hat durchaus Sparpotenzial, ich sage im kulturellen Bereich oder in der Integration, in den Verwaltungen etc., dass man da Budget umschichten kann.
Das klingt schwer nach einem repressiven Staat. Willst du wirklich so ein Polizeistaat, wo es vor allem zuerst einmal um Sicherheit und nachher dann vielleicht einmal irgendwann an 20. Stelle auch noch um Kultur geht?
Es geht einfach darum, wenn es irgendwo kulturelle Institutionen gibt, wo zwei, drei Leute anschauen gehen, die aber einfach 10'000 Franken kosten, dann finde ich, muss man das nicht per se einfach am Leben erhalten. Oder das ist wirklich, ich finde wirklich, was ist Staatsaufgabe, was können Private nicht erbringen? Ich glaube, man muss viel mehr Politik nach, also ja, das ist so ein bisschen meine Einstellung, wie ich auch politisiere. Und wenn jetzt Kantone, natürlich, im Moment haben wir das Problem, weil die Gefängnisse völlig überbelegt sind. Also wird es wahrscheinlich neue Gefängnisse müssen geben. Die Finanzierung muss man auch bewilligen. Aber dann geht es darum, eben, wie finanziert man das? Und ich finde, es gibt so viel Sparpotenzial in der Verwaltung. Aber wenn es letztlich dann eine Abstimmung gibt für oder gegen ein neues Gefängnis, dann bin ich sicher auf der Seite vom neuen Gefängnis, weil es eben um Sicherheit geht. Aber, muss ich doch auch noch sagen, in unserem Gefängnis haben wir einen Ausländeranteil von aktuell 73,8%. Und das muss man eigentlich schon erwähnen, also, dass wir so viele kriminelle Ausländer haben bei uns, wo man dann nachher nicht einmal ausschaffen kann, dass wir keinen Platz mehr haben für unsere Schweizer. Also, es ist ein weites Problem, die Ausländerkriminalität. Also, ein Stück weit sind die Probleme auch ausgemacht. Und darum sind unsere Gefängnisse
voll. Und darum werden wir ja jetzt dann vielleicht auch im Mai, ich weiss nicht, die Durchsetzungsinitiative, nachdem die Ausschaffungsinitiativen schon angenommen worden sind, werden wir nächstes Jahr voraussichtlich auch über das nochmal zur Abstimmung beten.
Ja, wir haben es noch nicht behandelt im Parlament. Darum ich habe fast das Gefühl, die Abstimmung ist nicht nächstes Jahr. Weil jetzt kommt Ende. Also man muss, ich meine, es ist ein Skandal. Im November vor 3 Jahren hat das Volk ja gesagt zu der Ausschaffungsinitiative. Und dann ist das einfach mal in der Schublade verschwunden. Und jetzt hat man es wieder.
Nicht in der Schublade. Es ist in einer Arbeitsgruppe mal untergebracht.
Ja, aber die Arbeitsgruppe war nach einem halben Jahr fertig. Dann hat man nichts mehr gehört im Bundesbern. Und dann hat die SVP gesagt, so nicht, jetzt machen wir die Durchsetzungsinitiative, was ja eigentlich inhaltlich falsch ist. In der Bundesverfassung sind die nur das wichtigste Grundsatz. Dann kommen im Gesetz und nachher auch in der Verordnung noch ein Detail, oder? Wie ist das so weit in unserer direkten Demokratie, dass wir das ganze Gesetz auf Verfassungsstufe umsetzen und wieder eine Initiative machen? Und aufgrund von dem ist der Bundesrat jetzt schon erwacht und hat gemerkt, jetzt müssen wir etwas machen.
Weil es Konflikt mit der Menschenrechtskonvention gibt. Das ist ja der
Das meinen die einen, aber dem kann ich wieder vehement widersprechen.
Eben, da sind natürlich dann die Meinungen geteilt.
Das hat man auch gehört jetzt bei den pädophilen Initiativen, das widerspreche ich Menschenrechten, das sei nicht verhältnismäßig. Ich appelliere da halt einfach an gesunden Menschenverstand. Und eben, wir sind ein unabhängiges, ein souveränes Land und wir können unsere Gesetzgebung selber machen. Und es ist nichts als normal, das wollen die anderen Länder auch, dass schwere, kriminelle Ausländer, dass wir diese können ausschaffen können.
Das stimmt natürlich, aber wir haben auch Konventionen unterschrieben, wo man auch nicht einfach mit Füßen treten.
Aber die widerspricht auch nicht. Ja, die widerspricht kein zwingendes Völkerrecht. Ja. Oder zwingendes Völkerrecht ist Genozid, Todesstrafe und so weiter, Folter. Meine, da haben wir keinen Konflikt mit dieser Initiative. Es geht einfach darum, wenn jemand, wenn jemand kriminell wurde in unserem Land, dann muss er unser Land verlassen.
Und was machen wir dann mit den kriminellen Schweizern? Wo schicken wir denn die an?
Die wollen wir ja auch nicht. Dann können wir die wieder ins Gefängnis schicken, ob sie wieder Platz haben.
Gut, wir sind in der zweiten Halbzeit der Legislatur. Ich habe das Gefühl, wenn wir schnell mal noch auf die SVP zu sprechen kommen, nach der Wahl 2011, wo ja dann der Wähleranteil wieder ein bisschen gesunken ist, nach dem fulminanten Erfolg in den vergangenen Jahren. Es ist ein bisschen ruhig geworden um den Personenkult von Christoph Blocher. Man hat den Eindruck, man ist mehr wieder auf die Sachpolitik zurückgekommen. Ist das innerhalb der Partei auch spürbar? Und findest du das einen guten Kurs?
Also der Personenkult, ich glaube, der arbeiten vor allem die Journalisten.
Nein, man hat doch geworben mit dem Christoph Blocher,
aha, so meinst du.
Noch Bundesrat war. Man hat ja alles gezielt auf ihn, um die Wahlen zu gewinnen.
Ja, aber es sind auch Journalisten, die ihn haben. Das stimmt. Ja, darum haben wir ihn jetzt nicht mehr auf Plakat, weil wir da nicht die Wahlen nicht gewonnen haben. Nein.
Aber eben, also, es ist schon, also ich will schon sagen, also der Personenkult ist schon innerhalb der Partei schon auch.
Ich habe es vorher schon gar nicht so als Personenkult war. Ich merke einfach wirklich auch bei Journalisten Medien in Hype, oder? Er selber sucht die Rolle ja nicht unbedingt. Also er ist ein stiller
Schaffer. Gut, ich weiss nicht, da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig. Aber
ich tue ihm das aussehen, dass ihr ihn vermisst.
Nein, das habe ich jetzt nicht behauptet. Das ist jetzt eine reine sachliche Frage. Ist das innerhalb der SVP auch so? Nimmt man das wahr, man hat sich jetzt wieder mehr auf die Sachvorlagen konzentriert und weniger auf den Übervater Christoph Blocher?
Eben, ich habe das vorher schon nicht wahrgenommen. Also, was man einfach noch muss sagen ist, er ist erst seit 2011 wieder im Nationalrat. Und vorher war er ja 4 Jahre nicht herum, weil er ja vorher Bundesrat war. Ja, und jetzt ist er einer von, ich weiß nicht, 60 oder 65 Zimmer.
Ja, um die 62,
genau. So. Ja. Und hat halt auch seine Kommissionen und seine Themen.
Mhm. Also er hat das Rampenlicht gesucht und jetzt, als er wieder im Nationalrat ist, ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ist er wieder dort, wo er dann hat wollen herren. Und oder gibt es junge Kräfte innerhalb der SVP, die sagen, so, jetzt sind wir oder drei, jetzt wollen wir mal zeigen, was durchgeht innerhalb der Partei?
Ich finde, es braucht alle, oder? Es braucht Jung und Alt und es braucht Engagierte und es braucht verschiedene Themen. Und so haben wir, finde ich, wirklich viele gute Köpfe auch, die Politik machen. Aber eben, ich habe das nie so fokussiert auf ihn oder auf andere und einen Kurswechsel, einen Strategiewechsel. Ich bin da zum Politisieren und ja, nach dem arbeite ich eigentlich.
Mhm. Okay. Apropos Personenkult, es hat ja auch noch ein paar andere Figuren bei euch in der Partei, die jetzt gerade in den letzten Monaten vielleicht nicht für allzu positive Schlagzeilen gesorgt haben. Chefideologe Christoph Mörgeli ist unter Beschuss geraten, einerseits der Rausschmiss aus der Uni, aus dem Medizinhistorischen Institut und jetzt auch die ganze Doktorandenbetreuung, die von Experten als zum Teil recht mangelhaft bewertet worden ist, hat man auch gerade gestern erfahren. Ist es ein Thema in der Partei, ob er als Nationalrat noch als sicherer Wert gilt?
Es ist sicher ein Thema inhaltlich, aber dass er Nationalrat ist, so wird nicht in Frage gestellt. Mhm. Das muss man halt auch, die Rolle der Medien sind da halt auch entscheidend, oder? Weil die Leute lesen das, was in den Medien steht, und man fängt das auch irgendwann an glauben, oder?
Ach, und stimmt das alles gar nicht?
Ob jetzt da irgendwie eben der Christoph Blocher Thema ist, oder der Christoph Mörgeli, oder ich, oder auch andere, oder? Es ist immer eine Frage, wie weit kann man auch gehen, und was ist der Wahrheitsgehalt? Ich meine, gestern, die Kommission, die da das publiziert hat, bleiben anonym. Man weiß nicht, wer die sind.
Also es ist eine Expertenkommission von der Universität Zürich.
Oder? Und ich finde halt immer, es geht um Transparenz. Man muss die Sachen auf den Tisch legen, speziell wenn man jemanden kritisiert. Und die Expertenkommission sagt nicht, welche drei Experten das sind. Sie sagen nicht, welche, ich glaube, 39 Arbeiten das angeschaut haben. Sie tun sie auch nicht publizieren. Sie sagen aber, der Christoph Mörgel hat mangelhaft geschafft, aber wiederum ist keine einzige Arbeit ungenügend. Also haben alle bestanden.
Aber lange
also
dann genügend?
Das ist eine andere Frage. Mhm. Oder ich bin nicht eine Expertin in der Medizinhistorik. Mhm. Und wahrscheinlich niemand da rein, ich weiß es nicht. Aber was ja nicht geht, also ich glaube, es ist sicher politisch motiviert. Also und ich finde auch, wenn jemand nicht gut schafft, soll man das auch können sagen. Wenn man das kann belegen, dann muss er seine Konsequenzen tragen, ob der SVP ist oder sonst irgendetwas. Mhm. Aber in dem Fall mangelt es ja einfach an Transparenz.
Also du glaubst fest an die Schaffenskraft von Christoph Mörgel und das war alles nur eine Kampagne gewesen?
Inhaltlich kann ich seine Arbeit nicht beurteilen. Mhm. Wenn er einmal erzählt hat, hat er das immer sehr gerne gemacht und hat für das Museum gelebt. Mhm. Und ich habe das Museum selber gar nicht gesehen. Leute, die da waren, die haben immer geschwärmt, dann mache ich das sehr gut. Also inhaltlich kann ich es wenig beurteilen, aber wenn er immer erzählt hat, hat er das auch gerne gemacht, auch für die Doktoranden, in vielen Vorlesungen, wo er geht. Mhm. Und darum glaube ich schon, ist es wirklich auch eine Kampagne. Mhm. Fürs andere, ich glaube, Christoph Mögli steht schon gerade, wenn er irgendwo Fehler gemacht hat, aber wo man da auch die Rundschau gesehen hat, ich meine, also es ist schon krass.
Er hat den Moderator angefuhrt und gesagt, eben vom Aufbissen sei.
Ja gut, wenn der Moderator ihn fragt, ob er zurücktritt als Nationalrat in einem Thema, wo es um seinen Beruf geht. Aber wenn du willst wenn du das willst diskutieren, musst du Christoph Mörgeli
sagen.
Aber ich finde, tut mir wirklich leid. Ich finde das nicht in der Ordnung, wie das vor sich geht. Wenn man etwas vorzuwerfen hat, dann steht man an. Man legt Fakten auf den Tisch. Ich meine auch die Doktoranden, die hinter einem Schattenbild waren. Man steht doch einfach an, wenn man etwas zu sagen hat. Das finde ich halt generell in der Politik wichtig, oder? So viele Leute, die immer dreckeln und hinnehmen. Ich glaube, Transparenz ist so und so. Und wenn jemand nicht anstehen kann und Facts nicht auf den Tisch legen und nicht sagen kann, was in dem Bericht steht, wer das ist, wenn die Doktoranden nicht anstehen können, dann hinterlässt das einen schalen Nachgeschmack. Mhm. Und dann glaube ich, es stimmt etwas nicht.
Mhm. Erlebst du das viel im Politalltag, das Dreckeln im Hintergrund?
Ja, Politik, ja, das ist sicher
ist ein grosser,
ja, ist schon ein bisschen so. Ja. Schon. Mhm. Journalisten und Politiker. Und
Ja, also, du tust jetzt da unsere beiden Berufsgattungen schon ein bisschen schlecht anstellen. Also, wenn man,
das ist eng verbunden. Ich finde das wirklich schon.
Ja. apropos eben so ein bisschen Glaubwürdigkeit, sind wir gerade beim zweiten Namen. Der Bruno Zuppiger hat letztes Jahr zurückgetreten. Dort ist es um Veruntreuung von Geldern gegangen, wo er eine Anzeige bekommen hat. Er ist als Bundesratskandidat gehandelt worden. Das war dann eine sehr unschöne Geschichte gewesen. Hat die SVP dann noch mehr, hat sie das Glaubwürdigkeitsproblem?
Nimmst du zwei Politiker von der SVP, die irgendwie ein Problem haben und sagst, ob wir ein Glaubwürdigkeitsproblem haben? Ich finde nicht. Aber es ist sicher so, wenn die SVP tut austeilen, also müssen wir auch einstecken. Aber ich glaube schon, dass wir also besonders kritisch begutachtet werden von den Medien. Und wenn bei uns einmal ein Problem ist, dann wird es hochgefahren über Wochen und Monate. Und wenn das bei anderen Parteien ist, dann geht das irgendwie ganz schnell vergessen. Also ich glaube, dass wir schon speziell auf dem Radar sind. Ja. Aber das mit dem Bruno Zuppiger, ich meine, das ist eine unschöne Geschichte, wo ich mich auch sofort distanziert habe und nicht kann verstehen konnte, dass so jemand jetzt unser Bundesrat werden. Ich bin froh, ist das noch vorher rausgekommen.
Also so Sachen nicht schon nichts los an dir vorbei?
Nein,
so
natürlich spurlos nicht. Nein, und das schadet ja letztendlich auch. Oder? Man wird ja dann angesprochen, natürlich von der Bevölkerung. Oder wie hätte das auch können sein? Man haftet ja dann wie mit, oder?
Weitere Initiativen, die jetzt im Tun ist, nimmt mich auch noch Wunder. Wir haben es von der Familieninitiative genannt, Berufsverbot für Pädophile, Masseneinwanderungsinitiative ist auf dem Radar, dann eben die Durchsetzungsinitiative. Also die SVP hat einiges zu tun in den nächsten Monaten. Jetzt ist eine neue Bestrebung lanciert worden, nämlich das Burka-Verbot nach der Vorstellung im Tessin. Man hat jetzt dort schon ein bisschen mehrheitsfähig gemacht oder ist es angenommen worden. Wie stehst du in Bezug auf das Burka-Verbot? Es gibt ja da verschiedene Kräfte innerhalb der SVP.
Also wir haben ja so viele Probleme in unserem Land, die wir lösen sollten, und wir sollten die Volksinitiative dazu machen. Und für mich gehört also das Burka-Verbot nicht zur Oberstufe. Einfach darum, wenn wir herumschauen, es hat auch gar nicht viele Burkas. Was wir aber ein Problem haben in der Schweiz, ist mit der Ausländerpolitik. Wir haben zu viele Ausländer, die sich da nicht integrieren. Wir haben eine grosse Ausländerkriminalität. Und wir haben namentlich auch Probleme mit Ausländern aus fremden Kulturkreisen, namentlich aus dem Islam, ja, wo wir dann eben die Integrationsprobleme haben. Und daran stören sich die Leute. Und dafür habe ich grosses Verständnis. Und ich finde, da sollte man ansetzen.
Wo würdest du ansetzen, wenn du jetzt könntest eine Initiative lanciere in die Richtung?
Also die eine, die wir ja nächstes Jahr haben, die noch zur Abstimmung kommt, ist die Masseneinwanderungsinitiative. Also ich glaube, wir müssen wieder über Kontingent gehen, oder?
Gibt es dort auch schon ein Datum?
Ich glaube, die ist im März oder Mai. März. Ja, weil es sind so viele. Ich weiß es noch nicht.
Ja. Es ist, glaube noch nicht
offiziell. Ich glaube, es ist noch kein Datum. Ich glaube, der Bundesrat entscheidet jetzt dann im Oktober die Themen für im März. Oder, also dass man dort festlegt, wir müssen wieder die Steuerung können selber übernehmen, welche Ausländer zu uns ins Land kommen. Heute haben wir einfach einerseits auch die Personenfreizügigkeit, kann eigentlich ganz Europa kommen, oder? Und es ist halt auch sehr einfach, wegen dem Familiennachzug für Drittstaaten in unser Land hineinzukommen, weil wir sehr wenig Bedingungen setzen.
Aber gleich jetzt nochmal schnell wegen dem Burka-Verbot. Da brüstet sich ein paar SVP-Exponenten mit dem Einsatz für die Rechte der muslimischen Frauen. Ist das nicht ein bisschen verlogen? Also bis jetzt war die SVP nicht unbedingt die Partei, die für Frauenrechte
eingestanden ist. Wir sind für Frauenrechte.
Ja, jetzt plötzlich, oder? Wäre es nicht einfach ehrlicher zu sagen, wir wollen die Ausländer, wir wollen die islamisch prägten Ausländer, wollen wir einfach nicht da im
Land. Es sind eben zwei Sachen. Also, tatsächlich setzen wir uns für die Frauen ein, weil die Frauen werden unterdrückt und das passt nicht
aber in unser Land. Das ist ja nur so eine Nebenerscheinung, oder? Nein. Eigentlich hat man ja Angst vor dem Islam.
Ja, aber das hängt natürlich direkt mit dem zusammen, weil im Islam ist die Frau weniger wert. Und die Frauen müssen sich verheulen. Die Frauen haben weniger Recht, auch im Alltag etc.
Aber das ist nicht die Hauptintention.
Doch, das ist die Hauptintention, weil es geht um die Frage um die Integration. Und wir müssen können sagen, wenn Leute in unser Land kommen, gelten bei uns unsere Regeln. Und an die gilt sich zu halten. Und ich bin dagegen, dass man sich verhüllt in Schulen, in öffentlichen Gebäuden und so weiter. Ich finde es auch ganz, ganz schlimm für die Mädchen, die mit Kopftücher anlegen, weil die werden schlussendlich unter den Kindern gehänselt. Und es geht darum, dass sie sich bestmöglichst integrieren können. Und die Kinder integrieren sich auch ohne Probleme. Und da geht es darum, dass wir sagen, das sind unsere Regeln und die setzen wir durch. Was die Hause einer macht, eben die Burka anlegt, Psi Burka anlegt,
oder
wie die Religion leben. Nein, die Hause, da finde ich wieder, hat der Staat nichts zu suchen, oder? Aber eine Familie, die in die Schweiz kommt, die müssen wissen, das sind unsere Regeln und das ist unsere Kultur und die gilt es auch zu akzeptieren.
Also wärst du für ein Kopftuchverbot, aber nicht für ein Burka-Verbot?
Nein, ich bin auch nicht für ein Kopftuchverbot. Ich bin für ein Kopftuchverbot in den Schulen, in den öffentlichen Gebäuden etc. Und ich bin auch für ein Burka-Verbot, wenn es darum geht, in den Zügen etc. Also muss ich ja ausweisen können. Mhm. Aber eben, wenn jetzt die Touristinnen in Genf, wenn das Touristinnen sind, die Burka haben, dann sollen die von mir aus die Burka dort anhaben, oder? Aber sind wir ehrlich, wie viele Burkas gibt es in der Schweiz? Also, da haben wir nicht so viele Kopftücher, haben wir viel. Aber da geht es mir wirklich darum, es darf auch jemand mit seinem Kopftuch da rumlaufen. Ich könnte auch jemand mit dem Kopftuch da rein sitzen. Aber ich will nicht, dass Kind mit Burka oder schon gar nicht, also mit Kopftüchern in die Schule. Und ich will auch nicht eben zum Beispiel in öffentlichen Räumen oder zum Beispiel Lehrerinnen etc., dass die mit Kopftüchern rumlaufen.
Kommen wir zum Thema Gleichstellung noch zurück, kurz. Die SVP ist immer noch die Partei, die mit Abstand am wenigsten Frauen im Parlament hat. Das sind nämlich gerade etwa 11 und irgendetwas Prozent, weit hinter allen Parteien. Im Nationalrat eben 11% und etwas, im Ständerat 0. Warum setzt sich denn die SVP nicht für die Stärkung der Frau hier im Land ein?
Wir sind gegen Quoten, ich auch. Also, Frauen müssen auch noch wählen und gute Frauen die werden bei uns auch gewählt. Mhm. Aber ich finde, nur Frauen, sie ist halt kein Programm.
Okay. Also das ist für dich dann damit abgehakt. Du arbeitest ja an einem Ort, wo auch die Geschäftsleitung aus lauter Herren besteht. Fühlst du dich einfach wohler unter Männern?
Also was ich muss sagen ist, seit ich eigentlich die Lehre gemacht habe und im Berufsleben bin, haben immer Männer meinen Weg geprägt. Ich hatte immer sehr gute Chefs, die mich gefördert haben. Aber ich muss auch sagen, ich habe meinen Weg gegangen, beruflich und politisch. Beruflich bin ich auch im Kader, ich habe auch ein Team geführt. Und politisch soll ich sagen, ich habe mehr Stimmen gehabt als eigentlich alle Männer in diesem Land. Mhm. Also von dem her fühle ich mich schon wohl, ja.
Bist du dich eben, wir haben es zuvor schon angetönt, du sagst, du verstehst dich nicht als Parteisoldatin. Du hast dich in einem Männergremium jetzt durchgesetzt als eigenständige Persönlichkeit. Würdest du dich eher als Vordenkerin bezeichnen?
Nein, als Vordenkerin würde ich mich selber auch nicht bezeichnen. Ich glaube, ich gehe einfach meinen Weg mit meiner Überzeugung. Und ich glaube, der kommt gut an, mindestens bei meinen Wählerinnen und Wähler. Also ja, aber ich bin sicher so, ich bin ein Stück weit unabhängig. Und darum habe ich auch kein Parteiamt. Ich bin mal Vizepräsidentin gewesen, das habe ich zum Beispiel letztes Jahr abgegeben.
Aufgrund von
wo ich auch gesagt habe, was ist wichtig. Und habe gesagt, nein, also, dass ich da noch irgendwelche administrativen Zusatzfunktionen übernehme. Nein, ich würde mich lieber sonst in den politischen Alltag einbringen. Und ich glaube, das ist meine Stärke. Also, ich bin glaube authentisch, ich mache das, was ich sage, was ich denke, und ich mache das, was ich sage. Und ich glaube, ja.
Bist du auch schon an die Decke gestossen, wo dir irgendein Männergremium gesagt hat, hey, da gehst du jetzt zu weit, da unterstützen wir dich jetzt nicht? Dich fallen lassen haben, zum Beispiel.
Also in der Politik passiert das ja laufend, oder? Man kann sich ja nicht immer durchsetzen.
Du bist einfach hart im Nähen.
Ich bin hart im Nähen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich glaube, das hat weniger so mit Männern zu tun. Aber dass es natürlich bei uns mehr Männer hat, wären es dann Männer. Aber Politik ist, da bist du einer von 200 Nationalräten, oder? Also du kannst nicht allein irgendetwas kehren. Und du bist einer von, bei mir jetzt 60 Nationalräte allein in der Fraktion. Und da kannst du nicht allein einfach irgendetwas entscheiden und durchsetzen.
Mhm. Also du kannst dann auch gut einstecken und sagen, die Mehrheit hat entschieden.
Wobei, es ist echt, ich muss schon sagen, es ist weniger mein Problem. Mein Glück ist ja, dass ich, meine Themen entdecken sich mit denen der Partei. Und ich muss mich jetzt nicht von meiner Partei distanzieren, dass ich in den Medien komme oder so, sondern ich gehe meinen Weg und es ist gleichzeitig etwas, wo die Interessen der Partei sind, wo sicher eine Partei davon profitiert. Oder? Also, ich glaube, in meinem Fall ist es eine Win-Win-Situation für mich und für meine Partei.
Mhm. Ja, jetzt im Gegensatz zu Christoph Mörgeli giltst du wahrscheinlich als sicherer Wert, jetzt, wenn es um die Wahlen von 2015 geht, trotz deinem gesundheitlichen Rückschlag. Nehme ich an, ist deine Kandidatur nicht infrage gestellt. Wenn schon, dann wäre Studien, die dir infrage stellen aus gesundheitlichen Gründen. Wie stellst du dir die Zukunft nach dieser Legislatur vor? Wirst du wieder kandidieren?
Ich glaube schon, dass ich noch mal kandidiere. Was ich ein bisschen gelernt habe, ist, man kann nicht alles planen im Leben. Mhm. Aber so wie es jetzt aussieht, habe ich Freude am Politisieren und auch in Kraft dazu. Und darum glaube ich, komme ich noch mal. Ja.
Mhm. Und mit welchen Zielsetzungen hast du da schon überlegt, in welche Richtung das es dann geht? politisch?
Ich denke eben gar nicht so langfristig, weil ich habe ja nie irgendeine Karriereplanung gemacht habe, sondern ich bin oft auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ich habe sicher auch viel geschafft. Aber ich habe meine Themen und ich glaube, das sind wichtige Themen, wo eben Sicherheit zum Beispiel, wo fast mehr denn je eigentlich, wo man etwas machen muss. Mhm. Oder auch medienpolitisch oder eben auch in den Grundsätzen. Was soll der Staat machen, wo die Freiheit für den Einzelnen? Und das sind Themen, die mich begleiten werden. Mhm.
Du arbeitest bei der Goldbach Media AG, private Vermarkterin in den Bereich TV, Video, Digital Out of Home. Bist dann im Stab von der Geschäftsleitung als sogenannte Partner Relation Manager. Was ist genau deine Aufgabe? Hast du dort eine grosse Verantwortung? Beziehungsweise, ich wollte ja mehr wissen, auch, wie sehen dort deine Berufsmöglichkeiten aus in der Zukunft?
Also Goldbach Media, wir vermarkten ja Radiosender, Fernsehsender, Online, Social Media etc. Und dann sind das eigentlich unsere Partner. Also wir sind wie eine Vermittlungsstelle, dann auf der einen Seite Kunden und Agenturen und auf der anderen Seite haben wir eben die Fernsehsender, Radiosender, die Online-Portale etc. Und ich bin auch mehr auf dieser Seite tätig. Und ich bin aber mehr im strategischen Bereich tätig, weil ich bin jetzt, glaube ich, ja, über 8 Jahre dort und habe angefangen als Website Relation Manager und ich mache die ganzen Verträge gemacht, vor allem mit den Medienhäusern war das meine Aufgabe und habe dann ein Team geführt von 7 Leuten und dann bin ich in den Nationalrat gekommen und das ist nicht zu vereinbaren. Mhm. Gerade noch im Online-Business, wenn du immer ständig online bist, alles online läuft und dann bist du einfach 3 Wochen in Bern. Mhm. Und das ist dann, ich habe unbedingt bleiben, sie haben mich auch unbedingt behalten und jetzt haben wir wirklich auch Möglichkeit gefunden, wo ich auch nicht jeden Tag muss im Büro sein, wo ich nicht mehr selber operativ muss tätig sein muss. Dann bin ich im strategischen Bereich.
Aber siehst du dort die berufliche Zukunft, die weitergeht?
Also so, wie es jetzt ist, so möchte ich im Moment weiterarbeiten. Das stimmt eigentlich für mich.
Und wie viel Prozent ist denn das,
wenn ich frage? Ich arbeite
70. Ja. Und das Nationalratsmandat ist dann etwa wie viel?
Etwa 60.
130% nach einem Burnout, locker vom Hocker, kein Problem.
Ja, also das allein finde ich, das ist eigentlich noch gar kein Problem. Aha. Die Schwierigkeiten sind mehr noch die zusätzlichen Sachen wie die Abendveranstaltungen und am Wochenende zu arbeiten.
Also, die sind in diesen 60% Nationalrat noch nicht drin. Und dann gibt es ja für die meisten noch das Privatleben. Wo ist denn das bei dir?
Das ist auch noch.
Hat das noch Platz?
Das hat Platz und das ist eben so wichtig, dass das eben privat bleibt. Mhm. Weil das habe ich auch wirklich jetzt nochmal und noch mehr gelernt. Ich habe das immer schon getrennt, privat und politisch. Und es ist immer auch eine Gratwanderung, weil die Journalisten wollen ja immer gerne die privaten Sachen wissen, oder? Mhm. Und da habe ich immer eigentlich einen Strich gezogen und ich bin wirklich gut gefahren damit, weil privat, das ist ja eben dann dort, wo man auch Kraft tankt, wo man eben die Ruhe hat, wo man Distanzen hat und wo man eben vielleicht auch den Stress nicht hat und wie man in der Politik halt viele Probleme hat oder schwierige Themen, die auch belasten. Wo man sich eben auch ein zurückziehen kann.
Eine Frage erlaube ich mir aber zum Privaten. Familie, ist das ein Thema bei dir? Familiengründung?
Meine Familienplanung tue ich auch nicht mit Journalisten besprechen.
No way.
No way.
Keine Chance. Gut, lassen wir es mal da dabei. Vielleicht haben Sie Fragen an Nathalie Rickli, Nationalrätin SVP, dann können Sie die gerne jetzt stellen. Der Lukas ist mit dem Mikrofon in der Nähe. Fürs Radio würden wir das gerne auch aufs Mikrofon nehmen. Vielleicht können Sie sich mit dem Namen noch vorstellen.
Ja, mein Name ist Laubscher. Ich bin die Piratenpartei. Da geht es ja auch um Medien und um so Sachen. Aber was mich eigentlich interessiert, Sie haben den Suffisant gesagt, eine nicht erlaubte Demo. Mit dem implizieren Sie, so wie Sie es ausgedrückt haben, dass das eine verbotene Demo ist, dass implizit polizeieinsatzdärfig sein. In den Medien hat man gelesen, es gibt keine nicht erlaubte Demos. Bei einer Demo, wo nicht erlaubt ist, ist sie nicht verboten. Das heisst, die Polizei kann kommen, aber sie darf erst eingreifen, wenn Gewalt im Spiel ist. Ich will einfach das richtigstellen. Das, was Sie gesagt haben, kann implizieren, dass das eine verbotene Demo war und die Polizei hat die Berechtigung, einfach einzugreifen. Nur, dass wir uns da verstehen.
Sympathie für Demonstranten in dem Fall? Sympathie für Demonstranten?
Nein, nicht für Demonstranten, aber für die Jungen. Aha. Weil wir Alten, wir entscheiden heute in der Politik Sachen, entscheiden, die wir nicht mehr entscheiden dürfen. Wie zum Beispiel Atomausstieg und. Da tun wir die Weichenstelle für die Jungen und wir alten Säcke, die das verbrochen haben, da gehöre ich auch dazu, übergeben den Jungen eine wahnsinnige Last. Und jetzt wollen wir noch Nationalrat, Ständerat, Bundesrat reinschnurren, was die Jungen 2050 machen müssen und überkommen. Darum bin ich absolut für die Jungen und die Jungen sollen ihren freien Raum haben.
Nathalie, hast du manchmal auch so ein bisschen die Angst, wenn es um einen ganz wichtigen Entscheid geht, dass du vielleicht der Nachwelt etwas hinterlässt, wo vielleicht dann dort nicht mehr noch die Zeit ist? Nicht mehr gutiert wird. Wie zum Beispiel die ganze Atomenergie-Diskussion.
Ja, also ich fühle mich jetzt eben mit 36 noch nicht ganz so alt, dass ich das Gefühl habe, dass die Entscheide, die dann irgendwann gefällt werden, dass ich die nicht mehr miterleben, oder? Aber was ich finde, ist, es sind Probleme, die mit den künftigen Generationen hinterlassen. Das sehe ich auch. Ich sehe es mehr in anderen Themen vor allem. Mhm. Aber ja.
Vielleicht noch ein Beispiel?
Ich sehe es zum Beispiel im finanziellen Bereich, oder? Wir leben einfach auf Pumpe und wir geben das Geld aus und sind die nachkommenden
für
Generationen.
Für Gefängnis und Polizeieinsätze, oder?
Ja, aber da ist es ja eben etwas, wo ich glaube, auch die Jungen bereit sind, zum zahlen. Aber das müssen, irgendwann müssen das die Jungen zahlen. Oder? Also da frage ich mich einfach, in welche Entwicklung es geht. Ich meine, Winterthur überlegt sich jetzt 5% Steuern erhöhen, wo es geht. Das, was ich übrigens hoffe, dass der Gemeinderat dann das anders entscheidet. Ich glaube, ich gehe dann wieder einmal an den Gemeinderat.
Ja, es gibt ja eine andere Variante. Du kannst ja mal vielleicht jetzt ist es zu spät, aber für den Stadtrat kandidieren ist ja auch mal ein Thema gewesen. Vielleicht kannst du ja dann da die Geschicke der Stadt Winterthur noch besser lenken.
Das überlege ich mir. Ich bin schon verschiedentlich angefragt worden. Ich habe mir jetzt das mal auch wieder gesagt, nicht. Ich würde das sehr gerne mal machen. Ich würde gerne mal Stadträtin von Winterthur sein.
In welchem Alter?
Ich glaube auch ein bisschen später, weil ich finde halt immer eine Exekutive, auch von einer Stadt, finde ich, das macht man gegen das Ende von einer politischen Karriere, oder? Wenn man denkt, man bleibt dann 12 Jahre. Aber wenn ich jetzt mit 36 das werde und ich sage, ich bleibe 12 Jahre, was mache ich dann mit 48? Und das finde ich eben auch das Problem an diesen vielen Berufspolitikern, oder? Wo gar nicht geschafft haben, die keinen Job haben. Also was machen dann die nachher, oder?
Beraten?
Ja, eben, nachher. Ja, ich finde halt immer noch wichtig,
also man könnte
dass man noch einen Job hat. Aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
Wir können das mit der Stadträtin Nathalie Rickli in Zukunft noch rechnen. Oder?
Ja, also
wir dürfen, je nach Sicht.
Ich müsste auch noch gewählt werden. Und Winterthur ist also schon ein Linkspflaster. Ob ich gewählt werde, das weiss ich nicht. Aber ich würde mir dann mal sagen, ich will mich zur Verfügung stellen.
Es sagen viele Leute, wenn dann jemand eine Chance hat, dann du.
Ja, jetzt hoffen wir auf den Josef Lisiwach.
Okay, gut. Aber in 4 Jahren können wir dann vielleicht einmal mit dir rechnen.
Dann bin ich 40, ja. Dann bin ich langsam.
Immer noch zu überlegen. Okay, gut. Lassen wir die Frage mal offen, aber wir haben sie gehört und sind natürlich gespannt. Gibt es weitere Fragen?
Man sagt immer, Gefängnisse seien überfüllt. Meine Frage ist, als ich in der Schule bin, sind es 4 Millionen Einwohner in der Schweiz. Jetzt sind es ja mehr als doppelt so viele Einwohner. Ich habe gar noch nie gehört, dass ein neues Gefängnis gebaut worden ist. Also ist eben ja kein Wunder, dass die Gefängnisse überfüllt sind. Also wie wird das überhaupt gehandhabt?
Also doch, es werden schon immer wieder mal neue Gefängnisse gebaut. Aber es sind natürlich dann vielleicht einfach gerade so Betonklötze, die man dann so sieht. Es sind einfach so Massnahmenzentren.
Ich meine, es sind doch bald 10 Millionen.
Aber sie zeigen ja eben explizit auf, was wir für ein Problem haben mit der Zuwanderung, oder? Irgendwann ist unser kleines Land einfach begrenzt, nicht nur was Gefängnisplätze betrifft. Und die Zuwanderung bringt natürlich auch Probleme. Das sieht man auch. Also, man sagt immer, wir brauchen Ausländer, die im Gesundheitswesen arbeiten etc. Aber man muss auch sehen, die pflegen ja dann zum Beispiel auch die Ausländer. Oder eben, wenn wir mehr Ausländer haben, wenn wir mehr Ausländer haben in den Gefängnissen. Also, das zeigt das exemplarisch.
Jetzt haben wir vor allem mal viele einheimische alte Leute, die gepflegt werden. Das ist jetzt wahrscheinlich mal akut.
Ja, nein, also ein grosser Teil von denen, die gepflegt werden, sind Ausländer.
Mhm. Aber ich habe ja.
Wie?
Wahrscheinlich noch nicht die Mehrheit, oder? Das sind ja vor allem die Arbeitnehmenden, die Ausländer im Moment. No.
Also in den Spitälern ist ein grosser Teil der Patienten. Nicht nur in der Altenpflege vielleicht noch ein bisschen weniger, aber das ist ein grosser Teil, sind Ausländer.
Okay, so redest du von den
Patienten. Ich war gerade letztens im Kantonsspital Winterthur und also. Ich würde jetzt mal sagen, die Minderheiten sind Schweizer, die dort irgendwie auf Besuch waren.
Sind denn die Ausländer kränklicher als die Schweizer? Das wäre jetzt so ein bisschen deine implizite Aussage.
Das ist schwieriger so
zu sagen. Kommen wir mal wieder zu den Schwein-Invaliden.
Ja, genau. Willst du dann wahrscheinlich abschliessen? Was sicher so ist, ist, dass sie sicher gerne profitieren von unserem ausgebauten Gesundheits- und Sozialsystem.
Jetzt rührst du aber alle einfach ein bisschen in den Topf, oder? Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Also, das, was ich so sagen kann und so sehen kann. Mhm. Man kann nie alle einen Topf rühren. Mhm. Generell nicht.
Weitere Fragen?
SVP-Politiker nicht.
Mal, vielleicht gibt es noch Fragen von jemand anderem. Moment mal schnell. Ja, da hinten ist noch. Sie dürfen nachher gerne noch, auch noch etwas sagen.
Ich habe eine Frage. Mein Name ist Urs Mettler. Sie haben vorher gesagt, dass Sie etwas vom Wichtigsten im Politbusiness finden, Sie Transparenz. Und ich würde gerne das Stichwort Parteienfinanzierung in den Raum stellen. Wären Sie dafür, dass Parteien die Geldflüsse offenlegen? Weil das wäre ein grosser Punkt, ein grosser Schritt vorwärts.
Nein, da bin ich nicht dafür, weil wir kein staatlich finanziertes Parteiensystem haben, sondern weil Parteien in unserem Land privat finanziert werden. Und da geht es niemandem etwas an. Nein, das geht niemandem etwas an. Also, wie so Staat
das ist quasi angeht, privat.
Das ist privat.
Woher, dass eine Partei das Geld hat, geht niemand etwas an?
Wir haben keine staatliche Parteienfinanzierung. Die Parteien, die tun, die Parteien, die tun die Spenden auf privater Ebene sammeln. Und es geht doch niemand etwas an, wer jetzt für die Parteien etwas spendet. Sie müssen auch noch sehen, was es für aus. Aber da kann man nicht transparent sein. Das hat nichts mit dem zu tun.
Sondern?
Transparent. Wenn Sie ein staatliches parteienfinanziertes System, dann haben Sie Transparenz. Aber wenn ein privates Unternehmen zum Beispiel, das muss doch nicht alle Zahlen offenlegen. Hingegen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel an der Börse ist und gehandelt wird, dann weiss man, da muss man viel mehr offenlegen.
Mir gefällt auch die Gleichstellung von Parteien und Unternehmen nicht ganz. Ich finde, es ist grundsätzlich etwas anderes. Und ich finde, wenn ich weiss, woher eine Partei ihr Geld hat, dann ist es für mich spannend zu wissen, weil in der Regel das sich auf die politische Richtung und auf was eine Partei will, auswirkt, oder?
Aber Sie sehen ja das Parteiprogramm, was die Partei wollen.
Gut, lassen wir das mal mit der Transparenz. Offenbar ist da die Definition von Transparenz ein bisschen andere oder sie gilt da eher und da nicht. Gibt es weitere Fragen? Zu Steff Zino zum Abschluss sich noch mal äußern. Einfach, wenn es geht, kurz.
Wenn es mehr Besucher hat, ausländische, dann sind automatisch mehr ausländische Leute im Spital. Die Ausländer kommen mit der ganzen Sippschaft. Und im Schweizer kommt einer, vielleicht zwei. Also wenn Sie dann mit dem Argument kommen, dass mehr Ausländer im Spital liegen, dann muss ich dann schon sagen, also ein bisschen mehr Konsistenz, also Dings in Ihren Aussagen mit Zahlen, die stimmen. Oder? Also den können Sie überhaupt nicht bringen. Oder? Das ist typisch SVP-Argument gegen die Ausländer. Und da bin ich einfach der Puls von 200. Oder?
Möchtest du da dazu noch etwas sagen?
Nein, das ist gut so.
Dann haben wir das letzte Wort heute mal an einem Gast im Publikum geben. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass der nächste Stadttag am 30. Januar stattfindet. Blöd. Das ist gar nicht wahr. Jetzt habe ich im falschen Ort geschaut. Es wäre ein bisschen lang. Der nächste Stadttag findet am 31. Oktober statt. Wieder am 7. da. Es geht um das Stadtjubiläum. Winterthur feiert ja Geburtstag im 2014. Wir haben in diesem Rahmen eine vierteilige Tagserie gemacht und das Mal wird der vierte Teil jetzt stattfinden. Da geht es darum, dass Veranstalter das Programm werden vorstellen, sagen, was dürfen wir erwarten im nächsten Jahr, mit was können wir rechnen, wird das ein bombastisches Fest oder ist es dann eher eines der leisen Töne? Wir werden es erfahren am 31. Oktober. Wenn Sie möchten kommen, freuen wir uns natürlich sehr und dir, Nathalie Rickli, wünschen wir wo auch immer es dich politisch, beruflich und auch privat hinführt, sicher auf jeden Fall gute Gesundheit, hab dir Sorge und danke vielmals, dass du gekommen bist danke und dir vielmals. Uns ein bisschen Zeit geschenkt hast. Ich gebe dir noch etwas mit auf den Weg, und zwar von der Confiserie Vollenweider. Etwas Süßes, das ist für die Psyche sicher danke auf jeden Fall schön. Etwas, was gut tut. Danke vielmals.